Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie vor zwei Wochen befassen wir uns in der aktuellen Ausgabe unseres Kultursalons erneut mit der Malerei. Heute aber schauen wir ein wenig zurück in die Vergangenheit auf einen Künstler, der hierzulande als Pionier der Abstraktmalerei geehrt wird, František Kupka. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Am Freitag wurden in London die 30. Olympischen Sommerspiele eröffnet. Mit dabei sind auch 133 tschechische Athleten. Sie führen damit eine lange Tradition bei den neuzeitlichen Spielen fort. Bereits 1900 haben tschechische Sportler teilgenommen. Und das sogar als selbstständige Nation. Wie es dazu kam und warum es keine gemeinsame Mannschaft des Habsburger Reiches gab, dazu mehr nun von Taljanca in einem weiteren Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Das Internationale Olympische Komitee besteht seit 1894, gegründet vom Franzosen Pierre de Coubertin, der auch der erste Generalsekretär war. Heute ist das IOC eine halbe Weltversammlung. Doch anfangs bestand es nur aus 13 Mitgliedern. Unter ihnen war auch Jiří Gut aus Böhmen, Sohn eines KUK-Beamten und Doktor der Philosophie, selbst aber kein Leistungssportler. Als einziger vertrat er zudem ein Volk ohne eigenen Staat. Die Tschechen waren schließlich Teil der Habsburger Monarchie. Wie es zu diesem Kuriosum kam, erzählt der Prager Sporthistoriker Marek Weitz.
Wie das im Leben so ist, spielte der Zufall eine große Rolle. Jiří Gut, der nach dem Ersten Weltkrieg seinen Namen noch die Erweiterung Jarkowski hinzufügte, war ein Gymnasiallehrer in Klatovy. Er reiste leidenschaftlich gern und da es sich am besten auf Staatskosten reist, bewarb er sich 1891 auf ein Stipendium, das das österreichische Schulministerium ausgeschrieben hatte. Er sollte sich in Paris mit dem französischen Sportunterricht bekannt machen, weil das Ministerium den Unterricht in dem Fach verbessern wollte. Gut erhielt ein Stipendium, obwohl er andere Fächer als Sport unterrichtete. In Paris traf er einen alten Studienfreund und fragte ihn, wie er am besten und schnellsten etwas über den französischen Sportunterricht erfahren könnte. Er wurde an Pierre de Coubertin verwiesen. Gut suchte ihn auf und seitdem waren beide Männer befreundet. Ihnen verdanken wir Tschechen zu großen Teilen, dass wir Gründungsmitglieder des IOC und der neuzeitlichen olympischen Bewegung sind.
Doch die Männerfreundschaft war nicht der einzige Grund für das tschechische Privileg, ohne eigenen Staat zur Gründungsnation des IOC zu avancieren. Auch die tschechische Turnerbewegung Sokol hatte ihren Anteil, so Weitz.
Die Sokol nahmen ab Ende des 19. Jahrhunderts, besonders dann ab 1889, an den Wettbewerben des französischen Turnerverbands teil und waren dabei recht erfolgreich. Die Tschechen galten deswegen und wegen der Verbreitung des Sokol-Gedankens vor allem in den slawischen Ländern als sportlich entwickeltes Volk.
Auch deswegen setzte Coubertin durch, dass Jiří Gut IOC-Mitglied wurde. Dabei war sein böhmischer Freund beim Kongress in Paris nicht einmal zugegen. In seinen Erinnerungen schrieb Gut, dass ihm das österreichische Schulministerium schwerlich Urlaub gewährt hätte für etwas so Exotisches und Unbekanntes wie die olympische Bewegung. Doch die ersten neuzeitlichen Olympischen Spiele im April 1896 kamen noch zu früh für eine tschechische Teilnahme. Nur Jiří Gut brach zur Fahrt nach Athen auf. Anlässlich Olympia in Berlin 1936 erinnerte er sich im tschechoslowakischen Rundfunk an seine damaligen Eindrücke aus Griechenland.
Schon damals wurde versucht, jenen, die auf griechisches Territorium kamen, auf das Freundlichste entgegenzukommen. Zug und Dampfer boten Rabatte und die Zollkontrollen fielen fast weg. Die Aufgebote wurden mit feierlichen Reden und Musik begrüßt. Und wer das erste Mal dorthin kam, auf den machte die altklassische Umgebung in frühlingshaft warmer Luft unter klarem Himmel, überragt von Akropolis, Olivenbaumpromenade und den Hügeln, die in südliches Licht getaucht waren, einen unbeschreiblichen Eindruck. Schade, dass an den Spielen nicht auch tschechische Turner teilgenommen haben. Zwar wären einige gerne gekommen, doch konnten sie dies wegen der hohen Ausgaben für die Reise nicht. Und Subventionen gab es keine. Nur der athletische Club Sparta sandte ein Grußtelegramm nach Athen.
Tschechische Athleten fehlten vor allem, weil es damals noch keinen Sportverband in Böhmen gab, der Teilnehmer entsenden konnte. Jiří Gut war indes so begeistert von seinen Erlebnissen in Athen, dass er in einem Zeitungsartikel für eine tschechische Teilnahme warb. Besonders die Sokol-Mitglieder wollte er dazu bewegen. Doch die hatten, laut Historiker Weitz, eine sehr reservierte Haltung gegenüber der olympischen Bewegung.
Die Sokol nahmen zwar ab den Spielen in Paris an Olympia teil, aber nur als Privatpersonen und nicht als Mitglieder des Verbandes. Allgemein hielten die Turner auch aus anderen Ländern die Spiele für zu einseitig und auf Leistung ausgerichtet. Zudem missfiel besonders den französischen Turnern, dass sie auf die Ausrichtung ihrer Wettkämpfe und die Olympiaplanung keinen großen Einfluss hatten.
(1899) gelang aber dann die Gründung eines nationalen Ausschusses für die Olympischen Spiele in Paris, der sich schon im darauffolgenden Jahr institutionalisierte. Vorsitzender wurde Jiří Gut. Durch diese Verbandsgründung konnten Sportler aus Böhmen dann bereits an den zweiten neuzeitlichen Sommerspielen auch teilnehmen. Der Ausschuss entsandte 4 Athleten, 2 Sokolturner reisten zudem privat an. Doch das kleine Aufgebot hatte Erfolg. Es reichte zu einem 2. Platz im Diskuswerfen durch Leichtathlet František Janda Suk und 2 dritten Plätzen durch Tennisspielerin Hedwig Rosenbaum. Ein solcher Auftakt war ganz nach dem Geschmack von Jiří Gut, der sportliche Erfolge bei Olympia als geeigneten Weg zur Eigenständigkeit ansah.
Allgemein wird die olympische Bewegung in Europa erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg zur Massenbewegung, und zwar mit den Spielen 1912 in Stockholm. Das gilt für alle damaligen entwickelten Staaten, einschließlich Österreich und Deutschland. Aber die Tschechen waren bei der Verbreitung des olympischen Gedankens einen Schritt voraus, weil sie darin einen wichtigen Weg zur Emanzipation sahen und eine wunderbare Möglichkeit, auf sich international aufmerksam zu machen.
Bis zu den Spielen in Stockholm traten tschechische Sportler unter der einfachen Bezeichnung Böhmen an. Wien versuchte indes, diese Selbstständigkeit zu unterbinden, doch ohne großen Erfolg, wie Sporthistoriker Weitz erläutert.
Das lag daran, dass die Österreicher bis 1905 keinen Vertreter im IOC hatten. Bis dahin hatte sich Jiří Gut, der als geschickter Diplomat und Mann des Konsens im IOC allgemein beliebt war, eine gute Position geschaffen. Als dann der erste österreichische Vertreter aufgenommen wurde, war Jiří Gut bereits im IOC stark verankert.
Der erste Österreicher im IOC war Alexander Prinz zu Solms-Braunfels. Er wurde 43. Mitglied des Olympischen Komitees. Zuvor hatten tschechische Sportler aus finanziellen Gründen 1904 nicht an den Spielen in St. Louis teilgenommen. 4 Jahre später in London wurde eine 18-köpfige Delegation aus Böhmen entsandt, die dank der Fechter 2-mal Bronze nach Hause brachte. Bei den Spielen 1912 in Stockholm traten die Tschechen im Team Österreich-Böhmen an. Zudem bestand weiterhin ein rein österreichisches Team. Böhmen entsandte zwar das bis dahin größte Aufgebot, doch keiner der 45 Athletinnen und Athleten erkämpfte eine Medaille. Zu sportlichen Erfolgen reichte es für Tschechen erst wieder nach dem Ersten Weltkrieg im Rahmen des eigenständigen tschechoslowakischen Staates. Jiří Gut, der sich nun Jiří Stanislav Gutjarkovský nannte, blieb noch bis 1929 Vorsitzender des Tschechoslowakischen Olympischen Komitees. Er starb 1943 im Alter von 81 Jahren.
Soweit also unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und wie könnte es anders sein? Auch unser Sprachkurs setzt sich mit dem Ereignis auseinander, das derzeit in aller Munde ist, die Olympischen Spiele. Markéta Kachlíková hat dazu in der heutigen Lektion wieder entsprechende Begriffe und Redewendungen aus dem Tschechischen für Sie zusammengestellt. Mit Markéta im Studio liest Irena Vernochová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Auftakt zu den Olympischen Spielen bildet eine Eröffnungsfeier.
Slavnostní zahájení.
Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees.
Mezinárodní olympijský výbor.
Offizielle.
Funktionáři.
Sowie die Athleten.
Sportovci.
Nehmen daran teil. Ein besonders erfolgreicher Sportler des Nationalteams ist bei der Zeremonie.
Zeremoniál.
Der Flaggenträger.
Vlajkonoš.
Seines Landes. Bei der Zeremonie wird die olympische Hymne,
olympijská hymna,
gespielt und die olympische Flagge mit den 5 olympischen Ringen,
olympijské kruhy,
gehisst.
Vstyčit olympijskou vlajku.
Des Weiteren wird das olympische Feuer entzündet.
Zapálit olympijský oheň.
Das Feuer wurde in einem Fackellauf,
běh s pochodní,
aus dem griechischen Olympia in die ausrichtende Stadt gebracht. Außerdem legen die Athleten und Schiedsrichter den olympischen Eid ab.
Složit olympijský slib.
Sie versprechen darin, die gültigen Regeln zu respektieren,
řídit se pravidly,
einen Sport ohne Doping und ohne Drogen zu treiben,
sport bez dopingu a drog,
sowie teilzunehmen für den Ruhm des Sports,
pro slávu sportu,
und die Ehre ihrer Mannschaften,
pro čest družstev.
Und dann gehen die Rennen und Wettkämpfe bereits los, unter dem Motto schneller, höher, stärker,
rychleji, výše, silněji,
und unter dem Credo dabei sein ist alles.
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
So wird unser Sprachkurs für heute, der Ihnen Olympia in der tschechischen Redeweise zu Gehör brachte. Wir wechseln nun aber von der Sprache zur Kultur und ganz speziell, wie eingangs erwähnt, in das Genre der Malerei. František Kupka, geboren als Tscheche, später wohnhaft in Frankreich, durch sein Schaffen ein Europäer, ist in der Kunstgeschichte nur schwer einer Stilrichtung in der Malerei zuzuordnen. Dennoch gilt er als Pionier der abstrakten Malerei. Ende Juni sind genau 50 Jahre seit Kupkas Tod vergangen. Seinem Leben und Werk gilt unser heutiger Kultursalon, in dem auch der Künstler selbst zu Wort kommt, dank einer Archivaufzeichnung des tschechoslowakischen Rundfunks aus dem Jahr 1946. Am Mikrofon ist Jitka Mládková.
Er sei von Kindheit an ein Einzelgänger gewesen und habe eine traurige Jugend gehabt. So charakterisiert sich Kupka selbst in seinen Memoiren. Geboren wird der Künstler am 23. September 1871 im ostböhmischen Opoczno. Mit 13 Jahren muss er auf Wunsch seines Vaters in eine Lehre zum Sattler gehen. Er hatte aber Glück. Der Bürgermeister des Ortes Dobruška, in dem die Familie später lebt, entdeckt sein Talent und überzeugt Kupka Lukas Vater, dem Sohn ein Kunststudium zu ermöglichen. Mit einem Lehrbrief des Sattlergesellen beginnt Franziska Kupka 1889 eine Ausbildung an der Prager Kunstakademie im Atelier für Historienmalerei. Dort gehört er zu den talentiertesten Schülern, lebt jedoch in großer materieller Not. Kupka gibt deswegen Nachhilfunterricht und fungiert als Medium bei spiritistischen Sitzungen. Nach dem Abschluss in Prag nimmt er ein Studium an der Kunstakademie in Wien auf. Allerdings zieht es ihn nach Paris, wo er sich auch 1895 niederlässt. Seine künstlerische Laufbahn beginnt Kupka als Karikaturist, Modezeichner, Plakatmaler und Buchillustrator. 1904 begegnet er seiner künftigen Frau Eugenie Cécile Strop und zieht mit ihr in den Pariser Vorort Puteaux, wo er sich bewusst abseits vom Pariser Kunstbetrieb hielt. Nach der Wende zum 20. Jahrhundert vollzog sich eine entscheidende Entwicklung in Kupkas Schaffen. Als erster Künstler in Frankreich geht er den Weg vom Jugendstil zur Abstraktion. Von ausschlaggebender Bedeutung ist für ihn Marinettis Manifest des Futurismus, das 1909 in Le Figaro erscheint. Kupka sucht intensiv nach einer neuen Ausdrucksweise. Inspiration findet er unter anderem in den optischen Farbenstudien von Isaac Newton. Er beginnt selbst mit Farbenspektren zu experimentieren. Das Resultat sind Bilder mit dem Sammelbegriff »Die Scheiben des Newton«. Um das Jahr 1910 wurde Kupka in einen Kreis von Malern eingeführt, dem unter anderem Marcel Duchamp, Robert Delaunay oder Fernand Léger angehörten. Neben Formproblemen des Kubismus und Futurismus hat man in der Künstlergruppe auch die Zusammenhänge von Malerei und Musik diskutiert. Hierzu ein Zitat von Franziska Kupka.
Ich glaube, dass ich etwas finden werde, das zwischen Sichtbarem und Hörbarem liegt. Eine Figur aus Farben, wie Bach sie aus Tönen geschaffen hat.
Diese Worte setzte Kupka 1912 künstlerisch um. Beim Pariser Herbstsalon zeigte er zwei abstrakte Bilder mit den Titeln Amorpha Fuge in zwei Farben und Amorpha warme Chromatik, die Aufsehen erregten. Einer der Pariser Kritiker schrieb damals ironisch in seiner Rezension, Zitat:
Wir wissen, was ein warmer Kräutertee oder eine Suppe ist. Was ist aber eine warme Chromatik?
Die beiden abstrakten Bilder, die ersten, die öffentlich ausgestellt wurden, lösten damals heftige Diskussionen unter den Pariser Malern aus. Kupka sah dies später folgendermaßen.
Einerseits wurde ich beschimpft und andererseits gelobt. Kurz danach tauchten aber auch Anhänger des neuen Kunststils auf, genauer gesagt Nachahmer, die daran interessiert waren, sagen zu können, sie seien die Erfinder. Daher taten sie alles Mögliche dafür, mich zur Seite zu schieben, um sich selbst zu etablieren.
Nach seiner Präsentation beim Herbstsalon 1912 löste sich Kupka endgültig vom Gegenständlichen. 1912 stellte erstmals auch die neu gegründete Künstlergruppierung Section d'Or, zu Deutsch Goldener Schnitt, in Paris aus. Unter den Werken von insgesamt 31 Künstlern war auch Kupka vertreten. Aufgrund ihrer Nähe zur Musik schuf der Dichter Guillaume Apollinaire für sie in Anlehnung an den mythischen Sänger Orpheus den Begriff Orphismus. Über Kupkas Bilder soll Apollinaire gesagt haben, Zitat:
Es ist eine Kunst, neue Strukturen mit Elementen zu malen, die nicht der visuellen Realität entstammen. Kreiert wurden die Strukturen allein vom Künstler, der ihnen wiederum viel Reales verliehen hat.
Weil aber Kupka prinzipiell gegen jede Kategorisierung war, lehnte er den von Apollinaire geprägten Begriff ab. Damit verdarb er sich mit dem namhaften Dichter, der von da an nichts mehr über Kupka schrieb. Dem Eigenbrötler haftete seitdem das Stigma der Nichtzugehörigkeit an. Kupka selbst beschrieb seine Auffassung der Kunst auf folgende Weise.
Die Kunst entspringt der Seele eines jeden Menschen sowie seinen Gefühlen und wird daher mittels verschiedener Instrumente immer weiter bestehen. Es kann auch sein, dass man künftig nicht mehr malen wird. Vielleicht werden sogar neue mechanische Mittel erfunden, mit deren Hilfe den Mitmenschen die Gefühle nur noch in einer Art und Weise vermittelt werden, wie es mit Hilfe der Telepathie geschieht. Etwa so, dass der Mensch seine Gedanken, seine Meinung oder aber auch vielleicht seine Gefühle vermitteln kann, ohne die Sprache zu verwenden.
Nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs meldete sich Kubka freiwillig an die Front, die er aber bald wegen einer Verletzung verlassen musste. Anschließend entwarf er Uniformen und Medaillen für die autonome tschechoslowakische Armee in Frankreich, die sogenannte Tschechoslowakische Legion. Nach dem Krieg nahm er vorübergehend eine Professur an der Akademie der Künste in Prag an und wurde auch nach seiner Rückkehr nach Paris als Gastprofessor seiner Alma Mater weiter bezahlt. Ab 1923 kümmerte sich Kubka um tschechische und slowakische Stipendiaten an der Pariser Akademie der Künste. Er hielt für sie Vorträge über die französische Geschichte und Kultur. 1939 verließ das Ehepaar Kubka Paris und weilte bis 1945 bei Verwandten in Beaugency. In seinem Rundfunkvortrag von 1946 konstatierte František Kubka mit Genugtuung, dass seine Anhänger im selben Jahr den Salon des Réalités Nouvelles gegründet hatten. Der Künstlergruppe brachte er Achtung entgegen, wie er anlässlich einer Ausstellung seiner Werke in Prag im Radio erläuterte.
Salon Nových Realit nahrazuje ty různé
etikety. Der Salon hat alle Etikettierung abgeschafft, die man bisher in der Kunst für die Abbildung von Gegenständlichem verwendet hat. Zum Beispiel das Etikett Orphismus, vorgeschlagen von Apollinaire, oder später den Begriff Abstraktion. In der Kunst gibt es aber nichts Abstraktes, weil jedes Bild an sich konkret ist. Parallel dazu haben einige Künstler in Russland, zum Beispiel Kandinsky, das Etikett Konstruktivismus erfunden. Dieser Begriff dürfte gewissermaßen am richtigsten sein, denn das, was ich zu machen begann, war das Kreieren von etwas aus dem Nichts, als Gegenteil zu dem, was die Maler bisher malten. Wenn sie ein Gefühl zum Ausdruck bringen wollten, machten sie es mittels einer getreu abgebildeten Landschaft, einer Frau oder allgemein einer Menschengestalt. Es ist aber sehr schwer, etwas aus dem Nichts zu schaffen. Daran muss man lange arbeiten.
An den Gemeinschaftsausstellungen des erwähnten Salons des Réalités Nouvelles, der bis zum Ende der 1950er Jahre als einer der wichtigsten internationalen Podien für die Vertreter der geometrisch abstrakten Kunstauffassung galt, nahm Kubka bis zu seinem Tod 1957 teil. Die Prager Ausstellung von 1946 kuratierte der Künstler selbst und verfasste auch seinen Lebenslauf für den Katalog František Kubka.
Die Bilder, die ich nach Prag mitgebracht habe, sollten nach dem Wunsch des Ministeriums Werke sein, die ich seit meiner Jugend bis jetzt, also bis zu meinem 75. Lebensjahr, geschaffen habe. Ausgestellt werden also auch konventionelle Arbeiten, wie ich sie an der Hochschule erlernt habe und wie man sie damals gemalt hat. Mit dabei sind aber auch rund 130 Bilder, die schon den neuen Kubka darstellen und die bereits einen hohen Stellenwert in der modernen Malerei haben.
In Paris nahm Kubka nur an drei größeren Sammelausstellungen teil. Die letzte fand 1936 als Gemeinschaftsausstellung mit seinem Landsmann Alfons Mucher statt. Im gleichen Jahr wurden drei Bilder von ihm in die Ausstellung Kubismus und Abstraktion im New Yorker Museum of Modern Art aufgenommen. 1955 war Kubka auf der Documenta in Kassel vertreten. Wie sehr er sich über eine Einzelausstellung in Frankreich Frankreich gefreut hatte, weiß die tschechoamerikanische Kunstsammlerin Madame Latkova. Als Kunststudentin lernte sie Kupka 1956 in Paris kennen. Ein Jahr später stand sie an seinem Sterbebett. Die heute 90-jährige Kunstmäzenin, die dem tschechischen Staat eine umfangreiche Sammlung moderner tschechischer Kunst geschenkt hat, darunter auch viele Bilder und Zeichnungen von František Kupka, erinnerte sich kürzlich im tschechischen Rundfunk.
Das Dienstmädchen der Kupkas rief bei mir an und bat mich dringend zu kommen. Er rufe unentwegt nach ihnen, sagte sie. Kupkas Frau, die kein Tschechisch sprach, war etwas eifersüchtig, weil sie nichts verstehen konnte, wenn wir miteinander oft Tschechisch redeten. Als ich zu Kupka kam, lag er im Bett und war bis auf die Knochen abgemagert. Ich sagte ihm, Herr Kupka, Sie werden eine große Ausstellung haben. Nein, das ist nicht wahr, reagierte er. Doch, ich schwöre, sagte ich. Es war tatsächlich nicht wahr, aber ich dachte mir, Gott möge mir meinen Meineid verzeihen, weil ich ihm die Freude machen wollte. Kupkas Augen erstrahlten plötzlich, dann aber lehnte er sich zurück und verstarb.
Erst ein Jahr nach dem Tod des Malers, am 24. Juni 1957, erwies ihm sein Gastland auch die gebührende Ehre. Im Pariser Nationalmuseum für moderne Kunst wurde eine Kupka-Retrospektive gezeigt. Aus diesem Anlass schenkte die Witwe dem Museum 140 Werke ihres Mannes. Kupka, der zeitlebens nicht viel Anerkennung erhalten hatte, wurde erst posthum weltweit anerkannt. Heutzutage sind seine Bilder auch in solch renommierten Museen wie dem Pariser Centre Pompidou oder dem MoMA in New York zu finden.
Derzeit ist František Kupka indirekt auch bei den gerade eröffneten Olympischen Sommerspielen in London präsent. Die Designer des Olympia-Outfits der tschechischen Sportlerinnen und Sportler haben sich bei ihm inspirieren lassen. Einige Stücke der Olympiakleidung wie T-Shirts, Windjacken, Leggings, Gummistiefel, aber auch die Regenschirme ziert das Linienmotiv von Kupkas Bild Fuge in zwei Farben. Und das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 28. Juli 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Musik.